Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei Radio Free FM um 16 Uhr. Es ist Zeit für die Plattform, wie immer um diese Zeit, auf diesem Sendeplatz Montag bis Freitag und Donnerstag natürlich die Plattform. Ja, und heute sprechen wir in der Plattform über das Thema Biolandwirtschaft in der Region. Und insbesondere sprechen wir über Linsen und Linsenanbau. Etwas, was wir, glaube ich, so in der Plattform bisher noch gar nie hatten, wird ganz spannend und speziell. Mein Name ist Michael Trost am Mikrofon, an der Moderation, und mein Studiogast heute hier im Studio ist der Herr Lutz Mammel. Herr Mammel, ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Plattform heute Nachmittag. Schön, dass Sie da sind, mir gemeinsam eine Stunde heute Plattform machen können.
Ja, das freut mich sehr, dass ich hier eingeladen wurde und etwas über die Biolandwirtschaft und Linsen und noch vieles mehr vielleicht erzählen kann.
Mhm. Ein Thema, was auf jeden Fall, ich sagte schon, sehr spannend ist, und wir haben auch im Vorfeld so ein bisschen schon beleuchtet, was man darüber alles berichten kann. Bevor wir jetzt aber auf die Details kommen und über Linsenanbau in historischen Zeiten und auch in der Gegenwart, würde ich vorschlagen, Herr Mammel, stellen wir Sie einfach mal ganz kurz vor, so dass die Hörer auch wissen, wer Sie sind, wie der Bezug zum Thema ist und einfach ein bisschen so die Vorgeschichte, sage ich mal, damit die Hörer verstehen, wie Sie zu dem, was Sie heute machen, gekommen sind und alles, was Sie denken, was der Hörer vorab über Sie wissen sollte.
Ja, also ich komme aus Lauterach im schönen Lautertal. Das liegt zwischen Riedlingen und Ehingen, dort, wo die Lauter in die Donau mündet. Dort bin ich geboren, dort bin ich aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof, der schon seit den 70er Jahren ein Biobauernhof ist. Schon meine Eltern haben damals mit Biolandwirtschaft begonnen und deswegen bin ich in die Biolandwirtschaft hineingewachsen. Dann habe ich nach der Schule Architektur studiert, habe das auch abgeschlossen, habe dann aber auch festgestellt, dass es genügend gute Architekten gibt, aber dass in der Landwirtschaft noch viele Leute gebraucht werden mit neuen Ideen und mit Tatkraft. Dann habe ich als Zweitstudium danach noch ökologische Landwirtschaft an der Universität Kassel studiert. Mit dem Hintergedanken, eigentlich in die Entwicklungshilfe zu gehen als studierter Landwirt, habe dann aber am Ende des Studiums festgestellt, dass es auch hier zu Hause im Schwabenland Entwicklungsbedarf gibt, und habe dann die Auslandstätigkeit wieder fallen lassen und bin zurück in mein Heimatdorf nach Lauterach gekommen und bin jetzt da seit 2009 tätig, selbstständig quasi.
Mhm. Ja, weil Sie sagten, Architektur war da nicht so ein Ding. Können Sie trotzdem Architektur in irgendeiner Form dann auch in den Bio, in die Biolandwirtschaft irgendwo mit einbringen? Sie sagen, Sie können zum Beispiel bestimmte Räumlichkeiten schaffen, die irgendwo biologisch oder Biolandbau genehm sind. Irgendwie gibt es einen gewissen irgendwo, ja, wie soll man sagen, Vorteil, dass Sie auch Architektur verstehen oder können?
Doch, also das Architekturstudium nützt mir noch regelmäßig. Ich muss dazu sagen, davor habe ich auch noch eine Ausbildung zum Zimmermann gemacht.
Auch noch.
Mhm. Bin praktisch Zimmermann und studierter Architekt. Und alle möglichen Bauvorhaben, die ich inzwischen in unserem Unternehmen und drumherum mache, plane ich zum größten Teil selbst und setze das auch zum Teil noch selbst um. Mhm. Das selbst mit auf dem Bau arbeiten wird immer weniger, weil die Organisationstätigkeiten mehr werden. Aber ich habe jetzt 2012 einen größeren Anbau mit meinen Mitarbeitern gemacht, wo wir heute Linsen verpacken. Dann haben wir 17, 18 noch eine größere Halle gebaut, wo sehr viel fertige Ware lagert. Und da habe ich schon noch auf dem Bau mit angepackt, weil es mir einfach Spaß macht. Deswegen, das Bauen hat mich nicht losgelassen. Das mache ich immer noch gerne.
Mhm. Ja, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie quasi schon elterlich aus der Richtung dann auch schon ein bisschen, sagen wir mal, beeinflusst und zumindest auch schon was mitbekommen haben, oder dass die Eltern in dem Bereich Biolandwirtschaft schon in dem tätig waren. So ein bisschen der Gedanke, das Thema Biolandwirtschaft und alternativ, also vielleicht ein bisschen Anbau, Behandlung im Umgang in der Landwirtschaft, ist das, wann ist denn das aufgekommen? 70er, 80er Jahre? Also ich weiß, irgendwann gab es plötzlich mal so das Thema gekauft wie beim Biobauern oder Biolandwirtschaft, aber in meiner Kindheit irgendwie, wir sind altersmäßig nicht so weit auseinander, kann ich dazu sagen, irgendwo, wenn wir jetzt mal an die Anfang 70er Jahre denken oder so, wäre mir das nicht in Erinnerung, dass man irgendwo über Biolandschaft was gesprochen hätte oder Wirtschaft. Das ist, glaube ich, erst später gekommen, oder?
Ja, es ist so, der größte landwirtschaftliche Bio-Anbauverband Bioland, der wird gerade dieses Jahr 50 Jahre alt. Die hatten gerade ihr 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Da waren meine Eltern nahezu von Anfang an, nicht ganz von Anfang an dabei,
ja,
mit der Landwirtschaft. Die Biolandwirtschaft, die wird nahezu 100 Jahre alt demnächst, weil die hat ihre Ursprünge in der Demeter-Landwirtschaft und da wiederum auch aus der anthroposophischen Ecke. Und einer der Mitbegründer dieser biologisch-dynamischen Landwirtschaft war Rudolf Steiner.
Oh ja.
Und das war in den 20er Jahren. Aber sagen wir mal, bis Anfang der 70er Jahre war das mehr oder weniger der einzige Zweig der Biolandwirtschaft, der aber sehr klein war und nicht so in der Breite wahrgenommen wurde. Und in die Breite ging das erst los in den 70er Jahren, waren dann auch noch einzelne Idealisten, die damals biologische Landwirtschaft betrieben oder von sogar konventionell auf Bio ihre Höfe umgestellt haben. Ich muss dazu sagen, meine Eltern, die kamen nicht aus der Landwirtschaft, die haben einen Hof gekauft in Lauterach und haben dann mit Landwirtschaft neu angefangen. Mein Vater ist Biolehrer, meine Mutter war Mathematik- und Physiklehrerin und die haben einfach eine Alternative zu ihrer Lehrertätigkeit gesucht und hatten Spaß an der Landwirtschaft und haben dann ganz neu angefangen mit Biolandwirtschaft Ende der 70er Jahre. Das war damals noch ungewöhnlich und die Leute im Dorf haben gesagt, sind die eigentlich verrückt, geben ihre guten Lehrerjobs auf und betreiben jetzt da die schwierige und aufwendige Landwirtschaft. Aber sie sind hartnäckig und geblieben und haben durchgehalten und haben die Landwirtschaft nach und nach aufgebaut und haben dann auch die Kritiker überzeugt, dass man mit Biolandwirtschaft tatsächlich erfolgreich sein kann, dass es Spaß machen kann und dass man auch seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Mhm. Und das hat aber bis in die 90er Jahre rein gebraucht, bis quasi dann auch mal der Durchbruch geschafft war, sowohl auf dem elterlichen Hof als auch für die Biolandwirtschaft generell. Das war dann in den 90er Jahren, als das dann wirklich große Schritte nach vorne ging, dass mehr Höfe auf Bio umgestellt haben, lag zum Teil auch daran, dass Anfang der 90er es eine EU-Bio-Richtlinie gab, die wurde eingeführt, 91 oder 92. Und dann hatten die Bio-Anbauer, die Biobauern etwas in der Hand. Da konnten die sagen, wir halten uns an diese Richtlinie, wir halten uns an dieses Gesetz, unsere Produkte erfüllen diesen Standard. Davor gab es keine einheitlich festgelegten Standards. Da haben wir Bauern draufgeschrieben, das ist ungespritzt, das ist Bio, das ist Öko. Es konnte aber nicht so richtig nachgeprüft werden und es gab da auch mehr Schmuh. Und dieses Gesetz hat eine einheitliche Vorgabe geschaffen. Und dieses EU-Bio-Gesetz ist auch heute noch die grundlegende Richtlinie des Biolandanbaus.
Das heißt, wenn heute irgendwo ein Bio-Etikett auf Produkten steht, ist gewährleistet oder sollte gewährleistet sein, dass es dieser Norm und diesen Anforderungen, das, was da drin definiert ist, auch entspricht und nicht ein Schummelpaket ist und im Prinzip genau wie alles andere behandelt wurde und dann halt nur ein schönes Etikett drauf hat und der Bürger denkt, er tut was Gutes oder kauft an der Stelle jetzt was Gesünderes. Tatsächlich ist es nicht so. Also dieses von 1991, dieses gesetzliche, diese Regelung, es stellt sicher, was letztendlich Bio umfasst oder was erfüllt sein muss.
Genau, das ist wirklich der Grundstandard und den müssen alle Bioprodukte erfüllen und diese Produkte bekommen dann dieses EU-Bio-Siegel, das inzwischen dieses hellgrüne Rechteck mit den Sternen, mit dieser Sternenanordnung drauf, die wie so ein spitzes Blatt aussieht, das ist quasi das EU-Bio-Zeichen seit einigen Jahren und das ist der Beweis, das ist ein Bioprodukt, das sich an den EU-Bio-Standard hält. Mhm. Dann gibt es natürlich noch zusätzliche Siegel, die meist neben oder über diesem Zeichen stehen. Das sind dann die Verbandssiegel in Deutschland, wie das Bioland-Logo oder das Demeter-Logo oder auch Naturland, Biokreis und sowas. Es gibt noch ein paar Verbände mehr.
Mhm. Wie viel Prozent, sagen wir, wie viel Prozent der Landwirtschaft wird denn heute so Ihrer Einschätzung nach Biolandwirtschaft? Wie viel noch konventionelle Landwirtschaft sein? Ist das inzwischen 50-50 oder 80-20 oder wie wissen ungefähr?
Gibt's da das ist eine gute Frage. Wir sind in Deutschland bei nahezu 10% Biolandwirtschaft, 10. was die Fläche okay. angeht. Ah, Zahl der Höfe wird auch fast in dem Bereich liegen. Und die Renate Künast, als die Landwirtschaftsministerin war, Bundeslandwirtschaftsministerin Anfang der 2000er Jahre, hatte die mal ein Programm und ein Ziel sich gesetzt, Biolandwirtschaft auf 20% Fläche zu bekommen, hat es dann aber leider bis 2005 nicht geschafft und auch bis heute noch nicht geschafft. Entweder war die Förderung nicht, sag ich mal, gut genug, wobei die war jetzt nicht schlecht. Es gibt seit den 90er Jahren einen Zuschuss für umstellungswillige Landwirte. Den gibt es bis heute. Und der hilft den Landwirten, über eine Umstellungszeit zu kommen, die 2 Jahre im Regelfall beträgt. Da muss man den Betrieb schon nach Bio-Richtlinien bewirtschaften, darf aber seine Produkte noch nicht als Bio-Produkte verkaufen. Deswegen ist das eine wirtschaftlich harte Zeit, diese 2-jährige Umstellungszeit.
Oh ja. Ja, also insofern ist es ein Thema, was inzwischen angekommen ist, sage ich mal, was aber durchaus noch ausbaufähig wäre und auch von der Politik schon angeregt oder gefördert wurde, aber noch nicht ganz da ist, wo man es sich vielleicht vorgestellt hat. Und insofern gibt es ja auch noch Wachstumspotenzial, um es mal so vielleicht zu formulieren.
Das gibt es auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg in der Landesregierung ein neues Ziel festgelegt. Dieses Ziel heißt 30-40% der Fläche bis 2030 auf Biolandwirtschaft umzustellen. Das ist jetzt auch im neuen Koalitionsvertrag verankert. Und daran arbeiten jetzt die kommenden Jahre sowohl die Landesregierung als auch die Verbände. Ich bin aber nicht sicher, ob das geschafft wird. Da wären wirklich schon Riesenanstrengungen notwendig. Mhm. Und es ist nicht nur der Landwirt, der eigentlich am Anfang einer Kette steht, der da Einfluss drauf hat, der sich entscheidet, auf Bio umzustellen, sondern ganz viel hängt an der Vermarktung und auch der Verarbeitung von den Rohstoffen zu Lebensmitteln, die dann in den Handel kommen, die verkauft werden. Deswegen die Verantwortung oder dass das Projekt gelingt, vielleicht bis 2030 40% Biolandwirtschaft zu haben, hängt vor allem auch an der Verarbeitung und an der Vermarktung der Lebensmittel, dass wir das schaffen. Und dann geht es natürlich in Richtung Endkunde. Dann geht es an den Lebensmitteleinzelhandel. Wie gut zieht der mit? Wie motiviert sind die Lebensmitteleinzelhändler? Das sind dann auch am Ende die Supermarktketten mit dabei. Haben die da Lust, quasi das Projekt mitzugestalten und Bio anzupreisen und in die Masse zu bringen? Das ist, denke ich, wichtig.
Ja, okay. Bei Ihnen, das, was Sie jetzt anbauen, das heißt, vielleicht geben wir einfach mal einen kurzen Überblick, was bei Ihnen, also wir haben schon die Linsen angesprochen, aber was jetzt alles ist in Ihrem Produktportfolio oder alles wird bei Ihnen denn alles jetzt angebaut und eben auf Basis von Bio-Landwirtschaft dann geworden? Was ist denn alles da?
Also ich spreche jetzt hier im Moment für circa 120 Biobauern, die zu einer Erzeugergemeinschaft zusammengeschlossen sind. Wir nennen diese Erzeugergemeinschaft Alb-Leiser Erzeugergemeinschaft. Alb-Leiser ist der schwäbische Begriff für Linsen von der Schwäbischen Alb. Und mit den Linsen fing es an in dieser Erzeugergemeinschaft. Das sind Biobetriebe rund um uns in Lautach herum. Die sind jetzt inzwischen über die ganze Alb verteilt. Außer Linsen bauen seit mehreren Jahren diese Betriebe auch noch andere Feldfrüchte an, die wir in Lauterach auch vermarkten. Dazu gehört zum Beispiel Buchweizen, dann gehört auch Leindotter dazu. Das ist eine Ölfrucht, die wir in Mischkultur mit Linsen zusammen auf den Äckern anbauen. Und daraus lässt sich ein hochwertiges Speiseöl pressen, das Leindotteröl. Das ist sehr reich an Omega-3-Fettsäuren, hat aber auch viel Vitamin E drin und das ist wiederum gut und wichtig für die Haut, Vitamin E. Dann haben wir inzwischen auch Leinsamen und Hanfsamen im Anbau. Und als neueste Kuriosität ist es ja ein bisschen übertrieben, es ist eine Spezialität, bauen ein paar von unseren Bauern auch Hirse an. Hirse kommt normalerweise eher aus wärmeren Regionen, ist eigentlich eher so eine Weinbaupflanze, aber dank Klimawandel gedeiht die Hirse inzwischen auch recht gut bei uns.
Könnte man sagen, der Klimawandel hat mal ein bisschen was Positives vielleicht irgendwo auch bewirkt in diesem Falle. Wie ist denn generell jetzt in unserer Umgebung, sind denn die Chancen für solche, also für Linsen habe ich verstanden, vermute mal sehr gut, das heißt die klimatischen Bedingungen, die Rahmenbedingungen auf der Schwäbischen Alb sind, was solche Sachen angeht, eigentlich gut, das heißt, das kann man gut anbauen. Da gibt es von der Temperatur, von der Klima, vom Boden, von all den Bedingungen auf jeden Fall keine Bedenken, keine Einschränkungen, sondern das passt, das kann man hier an der Stelle einfach anbauen und damit auch gut arbeiten, oder?
Also bei den Linsen kann man das nicht uneingeschränkt behaupten, weil die Linse ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet stammt. Ah, also ja. Auch die hat es gern ein bisschen wärmer. Die Sonnenstunden aber und auch die Temperatur im Frühjahr, Sommer sind ausreichend auf der Schwäbischen Alb für Linsenanbau. Und vor allem haben wir einen guten Boden für Linsenanbau auf der Schwäbischen Alb. Dieser lockere Kalkstein, der auch sehr wasserdurchlässig ist, der ist geradezu ideal als Untergrund für Linsenanbau, weil Linsen mögen nicht im Wasser stehen, die mögen keinen lehmigen oder schweren Boden, sondern die mögen gern einen Boden, wo das Wasser nicht lange in der oberen Schicht bleibt, sondern wieder wegsickert. Und das ist ja eigentlich auch ein Nachteil unserer Schwäbischen Alb, dass das Wasser so schnell wegsickert. Die Linse macht daraus eher einen Vorteil, sage ich mal. Wobei ganz ohne Wasser kann sie auch nicht auskommen. Deswegen wir brauchen in der Wachstumsphase im Frühjahr doch auch regelmäßig Regen. Und man merkt das dann, wenn es zu trocken bleibt im Juni, Juli, dann hat man auch weniger Ertrag bei den Linsen. Und die großen Ertragsschwankungen, gerade wetterbedingt, die sind schon ein Problem für unsere Linsenanbauer. Aber das muss man praktisch einplanen und aushalten, dass die Linsen große Schwankungen über die Jahre haben und muss dann mit durchschnittlichen Erträgen rechnen, wenn man sich ausrechnet, ob das wirtschaftlich ist oder nicht.
Ich glaube, bei uns in der schwäbischen Umgebung, ich bin nicht ganz sicher, aber wenn man jetzt fragt, was die Leute gerne essen, fällt immer natürlich ein Linsen und Spätzle und vielleicht noch ein paar Wienerle dazu. Sind wir hier in unserer Gegend also besonders linsenaffin oder werden Linsen und Spätzle überall, also sagen wir auch in anderen Bundesländern, in Deutschland und in der Welt, so begehrt oder ist das ein typisch schwäbisches Thema eigentlich, Linsen? Ich denke, bei Linsen, wie gesagt, in der Kantine, wo ist der größte Andrang? Linsen und Spätzle, wie schon gesagt. Ist das so? Oder?
Doch, das ist tatsächlich so. Also Linsen und Spätzle gehören zu den Schwaben. Und wir merken das auch beim Linsenabsatz, beim Linsenverkauf. Das nimmt an den Rändern von Schwaben tatsächlich etwas ab. Und über Schwaben hinaus sogar deutlich ab. Es hat mir mal so jemand erklärt, wenn man nach Bayern kommt, umso weiter das dann Richtung München geht, also jetzt von Ulm oder Augsburg aus gesehen, dann geht es von den Linsen weg und geht in Richtung Knödel und in Richtung badische Region, also in den Oberrheingraben rüber, nimmt es mit den Linsen auch etwas ab. Nicht ganz so extrem wie in Richtung München, aber auch die essen schon deutlich weniger Linsen als die echten Schwaben. Also das ist wirklich feststellbar.
Was kommt dort? Also die Knödel sind es dann in Bayern, das leuchtet auch ein, was ist dann im Badischen, was bevorzugen die?
Da bin ich gerade selber so ein bisschen am überlegen, ob das dann die Maultaschen sind. Die findet man aber ja sowohl in Schwaben als auch in Baden. Also da bin ich einfach zu wenig Badener und habe das jetzt auch nicht recherchiert, was da dann so das Nationalgericht ist, weil Linsen und Spätzle sind ja tatsächlich das schwäbische Nationalgericht. Und deswegen sind wir im Herzen von Schwaben hier, Ulm oder Schwäbische Alb, sind wir damit halt genau richtig.
Mhm. Und insofern ist wahrscheinlich dann auch Ulm und Umgebung und einfach hier das Umfeld, in dem Sie dann ja auch tätig und ansässig sind, ein geeigneter Absatzbereich. Also insofern richtige Stelle, um dann auch hier quasi lokal zu verkaufen und die Spätzle und die Spätzle-Linsen an den Mann zu kriegen, Mann und Frau.
Also wir sagen auch gerne, dass wir die Linsen da anbauen, wo sie auch gegessen werden, wo wir sie auch verkaufen. Das passt optimal zusammen. Das sind auch wieder die kürzesten Wege und CO2-sparendster Transport, wenn man so kurz wie möglich die Distanz hält zwischen Anbau und Verkauf. Und das haben wir hier quasi in optimaler Kombination. Wobei wir inzwischen auch Linsen Richtung Norddeutschland, sage ich mal, immer verkaufen. Aber das bei mir fing früher Norddeutschland nördlich des Mainz an, bis ich dann mal in Hildesheim studiert habe und die behauptet haben, Norddeutschland fängt erst in Hannover an. Und so ist es halt immer ein bisschen relativ, wo die Grenzen sind. Aber jetzt, das wird deutlich weniger. Also in Hessen werden zwar auch Linsen gegessen, aber das ist dann nur so ein Randgericht. Und in der norddeutschen Tiefebene, da wird zwar mal Linseneintopf gemacht oder Linsensuppe, aber das ist gar nicht so ein beliebtes Gericht gewesen die letzten Jahrzehnte, sage ich mal. Das war wirklich absolut am Rande und sehr selten gekocht oder noch von älteren Leuten gekocht. Inzwischen nimmt aber die Linse in der Küche wieder zu, auch in ganz Deutschland oder in ganz Mitteleuropa. Man merkt da einen Aufwärtstrend, sowohl weil es eine vegetarische Eiweißversorgung ist, als auch weil es in der Küche doch dankbar eingesetzt wird und viele Rezepte, die jetzt in irgendwelchen Landliebe-Zeitschriften auftauchen, die machen was aus Linsen. Also man merkt da wirklich einen Trend, der zur Linse geht.
Also ein Aufschwung in Sachen Linsen.
Ja, man darf auch mit gutem Recht behaupten, dass die Linse eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt ist. Also gleichzeitig mit den Urgetreidearten wurden auch die Linsen kultiviert, und zwar in einer ähnlichen Region wie jetzt Gerste und Weizen, nämlich auch in dem Gebiet Vorderes Orient, Zweistromland, wo heute Syrien, Palästina, Irak, Jordanien sich befinden. Dort wurden auch die ersten Linsen von Menschen vor ca. 10.000 Jahren kultiviert. Und die Linsen verbreiteten sich dann über die Region östliches Mittelmeer, dann auch bis in die Region westliches Mittelmeer, was dann bedeutet Algerien, Marokko oder auch Spanien auf der anderen Seite des Mittelmeers. Und im Laufe der Jahrtausende haben es dann die Linsen auch bis nach Mitteleuropa geschafft. Vermutlich irgendwo vor 5000 Jahren kamen sie dann auch in unsere Region hier rund um Ulm. Ich sage das tatsächlich rund um Ulm, weil nicht so weit von hier donauaufwärts, hinter Riedlingen, da gibt es eine Ausgrabungsstätte bei dem Dorf Hundersingen. Dort wurde diese Ausgrabungsstätte Heuneburg gefunden.
Ah ja, die Heuneburg,
und
ja.
In dieser Heuneburg wurden Linsensamen, nicht Linsensamen selbst, sondern die Abdrücke der Linsensamen in Tonscherben ausgegraben. Und diese Tonscherben sollen aus der Hallstattzeit stammen, was wiederum irgendwo 500 bis 1000 vor Christus war. Also so 2.500 bis 3.000 Jahre zurück von heute aus. Und das ist der älteste Beweis in unserer Region des Linsenanbaus, also nicht Wildlinsen, sondern von Menschen betriebenen Linsenanbaus. Das kann man so gern als den Nachweis des Linsenanbaus hier in der Region bezeichnen. Und wir haben dann über Jahrtausende eigentlich Linsenanbau hier gehabt. bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist der Linsenanbau wundersamerweise eingeschlafen oder ausgestorben, Mitte bis Ende der 50er Jahre. Es gab wohl ab Ende der 50er Jahre überhaupt keinen Linsenanbau mehr bei uns in der Region. Also in ganz Süddeutschland wurden dann auch keine Linsen mehr auf den Äckern angebaut, fiel als Kultur völlig aus. Und da fragt man sich natürlich, warum. Jetzt wurde so eine Kulturpflanze hier Jahrhunderte, ja, quasi Jahrtausende angebaut und ist auch das Hauptbestandteil des schwäbischen Nationalgerichts Linse und Spätzle. In der Küche ist die Linse nie ausgestorben, aber auf den Äckern ist sie tatsächlich Ende der 50er Jahre verschwunden. Und mein Vater, Woldemar Mammel, der hat sich mit der Historie der Linse ein bisschen beschäftigt und wollte aus Neugier Anfang der 80er Jahre mal wieder Linsen auf seinen Äckern in Lauterach anbauen, weil er auch gerne Linsen gegessen hat und weil er wusste, Linsen müssen hier wachsen, weil bis in die 50er Jahre sind sie hier gewachsen. Und so hat er einen Linsenanbauversuch gemacht auf einer Breite von einer Sämaschine, das heißt 2 Meter Breite, und auf einer Ackerlänge vielleicht von 200 Meter hat er, ich denke, das war 83 oder 85 mal wieder Linsenanbau ausprobiert, und es hat auch tatsächlich geklappt. Gibt auch keinen logischen Grund, warum es nicht klappen sollte, weil es hat ja bis 30, 40 Jahre davor auch funktioniert.
Aber warum dann in der Zeit davor und danach die Nachfrage oder der Anbau so zurückgegangen ist, da gibt es keinen wirklich plausiblen Grund, oder? Ist das einfach irgendwie aus der Mode gekommen, oder wie ist das zu erklären? Ich meine, das hat eine Historie, haben wir gerade gelernt, die lange zurückgeht, und dann plötzlich hier den im 20. Jahrhundert auf einmal dann so ein Rückgang, und
doch, da gibt es schon eine Erklärung dafür. Ich glaube auch eine realistische, plausible Erklärung. Das hängt mit der Technisierung der Landwirtschaft zusammen, und es hängt auch mit den Wirtschaftswunderjahren nach dem Zweiten Weltkrieg zusammen. Durch den Import, der dann möglich wurde ab den 50er Jahren, wurden sehr viel Linsen aus dem Ausland importiert, und die waren dann auch recht günstig, recht billig in den Ladenregalen. Da konnte man dann Linsen aus Ägypten oder aus der Türkei für, ich sag mal einfach so 99 Pfennig, das 500 Gramm Päckle aus dem Regal greifen. Und die Bauern, die haben das auch gesehen und haben dann gesagt, wenn ich so billig Linsen kaufen kann, dann muss ich die nicht mehr so mühsam auf meinen Äckern anbauen. Man muss dazu wissen, die Bauern haben den größten Teil der Linsen für den Eigenbedarf oder vielleicht noch den Bedarf der erweiterten Familie angebaut. Das war bei den allermeisten Landwirten gar nicht so ein Verkaufsprodukt hier in Süddeutschland, sondern mehr ein Selbstversorgerprodukt. Und rein technisch, habe ich ja schon erwähnt, ist das Aussterben auch zu begründen. Bis zum Zweiten Weltkrieg war sowohl die Ernte als auch dann die Sortierung nach der Ernte Handarbeit und wirklich sehr zeitaufwendig. Und ab den 50er Jahren wurde die Landwirtschaft ja auch rationalisiert, wanderten viele Arbeitskräfte in die Industrie ab und wurde Arbeit quasi knapper. Und alles, was dann sehr arbeitsaufwendig war, ging zurück oder hörte dann sogar wieder Linsenanbau ganz auf. Also das sind die Gründe, warum der Linsenanbau weggefallen ist. Der fiel quasi dem Wirtschaftswunder zum Opfer und fiel auch der Umstrukturierung. Weniger Arbeit in der Landwirtschaft, mehr Arbeit in der Industrie zum Opfer.
Mhm. Ja, und das, was importiert wurde, waren dann von den Sorten, ich meine, da kommen wir bestimmt gleich drauf, dass es ja da auch ganz unterschiedliche Sorten gibt, waren dann die gleichen oder ähnliche oder nicht? Ich meine, die Leute sagten, sie haben ja trotzdem ihre Linsen und Spätzle essen wollen. Also das, was man dann bekommen hat, war dann schon in der Zwischenzeit vergleichbar von der Qualität, von der Sorte? Oder haben die Leute irgendwann mal gesagt, na, das ist nicht so gut, ich möchte wieder, bevorzuge vielleicht lieber die schwäbischen? Und dann hat man in 15 Jahren wieder die Initiative oder ihr Vater ergriffen. Oder ist es so einfach nicht aufgefallen, hat es genauso geschmeckt wie die eigenen aus der schwäbischen Umgebung, oder wie ist das?
Es gibt schon Unterschiede bei den Sorten. Ja. Und das habe ich mich selbst schon öfters gefragt, ob das den den Leuten in den 60er, 70er, 80er Jahren nicht so wichtig war, welche Sorten sie da gegessen haben, weil die importierten Linsen zu einem großen Teil diese größerkörnigen, heller Linsen sind. In der Gastronomie wird es aus Versehen oft auch als Tellerlinsen bezeichnet, aber heller Linse ist quasi eine großsamige Linse, wurde schon lange so genannt nach der Münze Heller, was eine kleine Münze war, aber für eine Linse ist es groß. Und die großsamigen Linsen sind meistens nicht so geschmackvoll oder geschmacksintensiv. Trotzdem haben die Leute zum größten Teil die Importlinsen gegessen in den Jahrzehnten bis heute, von den 50er Jahren bis heute. Inzwischen werden die meisten Linsen in Europa aus Kanada importiert. Kanada hat sich zum größten Linsenanbauland entwickelt ab den 70er Jahren und ist inzwischen größter Linsenexporteur. Mhm. Die haben praktisch festgestellt, dass mit Linsen wirklich auch ein Geschäft zu machen ist und dass die Kanadier haben praktisch geeignete Flächen und haben das als Kultur gefunden für sich, wo sie viel exportieren können. Jetzt nochmal zurück, haben die Leute quasi auf die alten Sorten einfach so verzichtet? Ich glaube nicht ganz, also mit älteren Leuten habe ich gesprochen, die haben gesagt, nachdem sie unseren wiederentdeckten Linsen gegessen haben, die schmecken ja wie früher. Also da fühlte sich der eine oder andere an die 50er Jahre erinnert und ich denke sogar positiv erinnert, weil diese kleinkörnigen Linsen, auch die, gerade die zwei historischen Sorten, die wir jetzt wieder anbauen, die haben schon einen sehr eigenen und einen sehr intensiven Geschmack, der durchaus positiv wahrgenommen wird.
Ja, das heißt, es sind Unterschiede auf jeden Fall im Geschmack und auch in der Größe, schon von der Optik. Und insofern ist das, was man auf den Tisch bekommt, je nachdem, also schon deutlich schmeckbar ein Unterschied.
Also man schmeckt einen deutlichen Unterschied. Mein Vater hat in den 80er Jahren mit Sorten begonnen, seine Versuche gemacht, mit Sorten aus Frankreich und aus Italien, bewusst mit kleinkörnigen Linsensorten, mit Berglinsensorten, die ihn geschmacklich überzeugt haben. Weil man konnte in den 80er Jahren in Bioläden oder Reformhäusern Linsen kaufen, die gerade aus dem Mittelmeergebiet kommen, die kleinkörniger sind und die im Geschmack interessanter und intensiver sind. Und das waren genau die Sorten, die mein Vater verwendet hat. Eine dieser Sorten bauen wir bis heute noch an. Das ist eine dunkelgrün marmorierte Linse, die sortenmäßig aus Frankreich stammt, aus der Region um Le Puy. Deswegen nennt man sie auch Puy-Linse mit P-U-Y. Das ist geschmacklich eine der erfolgreichsten Linsen weltweit.
Oh ja.
Und wir bauen die immer noch auf großer Fläche an und das ist immer noch mengenmäßig unsere meistverkaufte Linsensorte.
Ja, haben die dann auch Namen? Also gerade bei Kartoffeln, wenn man die auf dem Markt einkauft, dann kann man irgendeine Marke oder auch bei Äpfeln Marke sagen, wir möchten das oder das. Gibt es das dann bei Linsen außer, dass man sagen kann, wir möchten, was weiß ich jetzt, die Linse Mammel, vielleicht gibt es ja eine Sorte, die nach ihnen heißt oder die Linse, was weiß ich, so und so oder so und so oder, weil sie auch gerade umschrieben haben, eine kleine, eine grüne, eine große oder so und so. Haben die auch Namen, dass man sagen kann, das ist charakteristisch die Linsensorte, wenn man sie kauft, ich möchte die Linsensorte so und so oder nicht?
Doch, die Linsen haben alle Sortennamen,
ja.
Also das ist wirklich auch wie bei Apfelsorten oder bei anderen Gemüsesorten und es gibt, ich denke mal, 2.000 bis 3.000 verschiedene Linsensorten.
Wow.
Das weiß ich aus den Listen von sogenannten Saatgutbanken. Es gibt in vielen Ländern dieser Welt sogenannte Genbanken oder Saatgutbanken. Auch in Deutschland gibt es eine, in Gatersleben bei Goslar. Auch da sind ein paar hundert Linsensorten zu finden. Die werden dann auch regelmäßig in diesen Saatgutbanken angebaut oder nachgebaut, um ständig keimfähiges Material zu erhalten für die Nachwelt oder für neue Sortenzüchtungen. Kurios ist auch, dass wir in einer dieser Saatgutbanken, nämlich in der Saatgutbank in St. Petersburg in Russland, zwei historische Sorten von der Schwäbischen Alb wiederentdeckt haben. Also ein Freund von meinem Vater hat 2006 zwei Sorten mit Sortenname Späts Alblinse dort wiederentdeckt. Wir hatten ja eigentlich geglaubt, alle historischen Sorten wären ausgestorben, wir würden die nie wiederfinden. Das hat mein Vater auch so seinen Kollegen und Freunden erzählt. Einer hat es nicht geglaubt und hat sehr intensiv recherchiert und kannte sich auch gut aus mit dem Netzwerk der Genbanken weltweit und hat dann über Umwege, über Ungarn, die Türkei noch den Tipp bekommen, in St. Petersburg ist eines der größten Archive, die drittgrößte Saatgutbank weltweit ist in St. Petersburg. Und dort hat er unter den Linsensorten praktisch diese zwei historischen Alblinsen wiedergefunden.
Das heißt, da hat man Samen eingelagert, bewahrt aus historischer Zeit. Und wenn man jetzt sagt, wir möchten sie in diesem Fall bei Ihnen wieder anbauen, dann bekommt man da ein paar irgendwo ein Tütchen mit und dann kann man zu Hause versuchen, sie zu vermehren.
Es ist tatsächlich so in der Art.
Ja.
Diese russische Saatgutbank gibt Samenkörner heraus für nicht kommerzielle Zwecke, also die verkaufen auch nichts, man bekommt das quasi umsonst, um wieder etwas anzubauen als Landwirt, als Gärtner. Auch Saatgutfirmen holen sich dort Material, die nützen das dann vielleicht ein bisschen stärker aus, werden dann aber auch gebeten, vielleicht eine Spende zu machen, weil die haben jetzt nicht zu viel Mittel zur Verfügung in Russland. Wir haben dann damals von jeder der zwei Alblinsensorten ein Tütchen mit ungefähr 200 Samenkörnern bekommen und haben da auch eine Spende dafür gegeben. 2007 haben wir dann mit der Vermehrung dieser jeweils 200 Samenkörner begonnen. Zuerst im Gewächshaus, dann unterm Hagelschutznetz und im dritten Jahr dann auch schon im Freiland. Und wir haben da keimfähige Samenkörner bekommen aus St. Petersburg. Die waren von guter Qualität. Und das ist tatsächlich die historischen Späts Alblinsen waren. Das ließ sich mit großer Wahrscheinlichkeit, sage ich mal, nachvollziehen, weil die auf Sortenbeschreibungen, die in alten Fachbüchern vorhanden waren, weil die dazu genau gepasst haben.
Ja, Herr Mammel, dann sprechen wir mal weiter. Wir haben schon gerade gelernt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Es gibt ja hier einfach wieder den Aufwind in Sachen Linsen und da fahren wir doch einfach fort.
Ja, also wir haben auch über die Wiederentdeckung der historischen Alblinsensorten in St. Petersburg gesprochen. Da würde ich gerne noch was dazu erzählen. Als quasi der Bekannte meines Vaters rausgefunden hat, dass in St. Petersburg diese historischen Sorten lagern, haben wir beschlossen, mein Vater und ich mit ein paar Landwirten nach St. Petersburg zu gehen bzw. zu fliegen. Und deswegen sind wir dann 2007 im November nach St. Petersburg geflogen, um persönlich die Samenkörner der zwei historischen Sorten abzuholen. Und das war wirklich eine sehr schöne und eine sehr interessante Reise. Wir konnten diese staatliche Saatgutbank, russische Saatgutbank besichtigen, die drittgrößte der Welt ist. Und wir haben dann dort mit dem Direktor und auch mit der Abteilungsleiterin für Hülsenfrüchte sprechen können, konnten die Archive anschauen, wo bis, ja, sage ich mal, 3000 Linsensorten ständig lagern. Man muss sich das so vorstellen, da sind dann ganz viele Schublädchen mit Samentütchen drin. Nur, dass diese Samen dann nicht 50 Jahre alt sind, das könnte man jetzt bei den historischen Alblinsen denken, weil die sind in den 50er Jahren nach St. Petersburg gekommen. Wenn jetzt diese alten Körner dort noch in der Schublade liegen würden, die würden inzwischen nicht mehr keimen. Dann könnte daraus nichts mehr wachsen. Mhm. Deswegen, die Saatgutbank hat auch Außenstellen und Flächen, auf denen ständig vermehrt wird. Bei Linsen ist es so organisiert, dass die alle 5 Jahre die Linsensorten aussehen und wieder ernten, um die Körner am keimfähig zu erhalten. Und das ist quasi die aufwendigere Arbeit, die so eine Saatgutbank machen muss. Ständig auf 1 bis 2 Quadratmeter sind diese Flächen jede Sorte die in der Saatgutbank archiviert ist, nachzubauen und zu ernten. Und so wird eine Saatgutprobe in diesen Schublädchen alle 5 Jahre ausgetauscht. Die alte geht raus und eine neu geerntete geht dann in die Schublade rein. Und dadurch kann man über Jahrzehnte oder über Jahrhunderte keimfähiges Saatgut erhalten. Mhm. Bei Getreide muss man das nicht ganz so oft machen, da reichen vielleicht 10 Jahre. Aber auf der anderen Seite, bei Kartoffeln betreibt das die St. Petersburger Saatbank so, dass die alle 2 Jahre die Kartoffeln neu anbauen und dann wieder Kartoffelknollen neu einlagern. Also das ist um einiges aufwendiger noch.
Mhm. Ah ja, also auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, das zu bewahren und so ja wieder zu beleben, dank solcher Daten. Solche Archive. In Deutschland gibt es dann auch solche Archive oder ist das wirklich in Russland dann die maßgebliche, die solche, ja, solche Körner oder solches, was wieder verfügbar?
Nee, also Deutschland hat schon auch ein sehr umfangreiches Archiv in Gartersleben bei Goslar in Sachsen-Anhalt.
Ja.
Und da lagern jetzt nicht ganz so viele Linsen wie in St. Petersburg. Es lagern aber doch auch sehr viele Getreidesorten in Gartersleben. Und es ist so, weltweit gibt es noch die eine oder andere bedeutende Saatgutbank. Eine sehr bedeutende, was jetzt auch Linsen anging, war in Aleppo in Syrien.
Oh ja. Mhm.
Die war aber in Gefahr durch den Bürgerkrieg in Syrien, bei dem auch in Aleppo sehr viel zerstört wurde. Und ich weiß nur so viel, dass die Wissenschaftler den größten Teil des Saatgutarchivs dann gerettet haben. Und der ist inzwischen in Marokko und in anderen Universitäten dieser Welt gelagert.
Okay, also gesichert auf jeden Fall.
Das ist ein bisschen tragisch eventuell, weil Aleppo, das weiß ich aus dem Studium, hatte auch an der Universität einen ganz bedeutenden Fachbereich für tropische und subtropische Landwirtschaft. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie das da gerade aussieht. Ich hoffe, dass das vielleicht mal wieder alte Maßstäbe erreicht.
Ja, mhm. Kommen wir vielleicht zu der Frage, die Linsen, wir hatten es vorher angedeutet, sind in der heutigen Ernährung auf jeden Fall, ja, haben wieder einen wichtigen Bestandteil, sind auch, ja, gerade in Zeiten, wo ein bisschen der Trend in Richtung vegetarischer Ernährung irgendwo da ist, ein wichtiger Bestandteil. Vielleicht, was genau ist denn an der Linse jetzt so wertvoll, so wichtig? Was macht die Linse zu einem wertvollen Nahrungsmittel, das man an der Stelle auch gerne essen sollte? Was ist da jetzt so das Bedeutende, das Wichtige dran?
Also das Bedeutendste ist an sich das Eiweiß, weil die Linse ist eine Eiweißpflanze. Das ist aber bei verwandten Körnerleguminosen, sagt der Botaniker, das heißt praktisch Hülsenfrüchte verwandter Art, auch so. Dazu gehören zum Beispiel die Bohnen, die Sojabohnen oder auch die Erbsen. Und das ist jetzt quasi die Reihe der bedeutenden Körnerleguminosen. Und das sind alles eiweißhaltige Körner und können als eine ganz wichtige Eiweißnahrung eine große Rolle spielen. Was früher schon sehr bedeutend war und was jetzt wieder bedeutender wird, ist praktisch, dass man Linsen als Alternative zu Fleischeiweiß auch sehr gut in der Ernährung einsetzen kann. Ich denke jetzt nicht nur interessant für Vegetarier, sondern auch für die Flexitarier, wie man es heute auch bezeichnet, auch für die, die weniger Fleisch essen oder Linsen einfach mit einbauen in die Ernährung. Da ist es so, die Linsen, die bieten praktisch den Eiweißbestandteil, was dann trotzdem noch wichtig ist, das zu kombinieren mit Getreidespeisen. Und wundersamerweise haben das unsere schwäbischen Vorfahren schon gewusst und richtig gemacht. Ich denke, die haben das nicht so ernährungsphysiologisch analysiert, wie wir das heute tun. Also vor Jahrhunderten hat man noch nicht nach Aminosäuren analysiert. Inzwischen, seit ein paar Jahrzehnten, weiß man, dass die Aminosäuren, die unterteilt man in essentielle und nicht essentielle, und die essentiellen, die kann der Körper nicht selbst herstellen. Die braucht er durch Zufuhr von Nahrungsmitteln. Und in den Linsen sind ungefähr die Hälfte der essentiellen Aminosäuren zum großen Anteil drin. Und im Getreide ist die andere Hälfte der essentiellen Aminosäuren zu großen Anteilen drin. Und wenn man jetzt Linsen mit, sage ich mal, Weizen oder Roggen oder Dinkel in einer Mahlzeit kombiniert, dann hat man alle essentiellen Aminosäuren, die der Körper braucht. Das bedeutet dann eine vollwertige Eiweißernährung. Und dann kann man sich auch ohne Fleisch ernähren oder ohne Hühnereier und hat eine vollwertige Eiweißernährung. Also das ist ganz wichtig, mit diesem Aspekt der essentiellen Aminosäuren zu wissen. Und wie gesagt, die alten Schwaben haben das mit Spätzle und Linse schon absolut richtig gemacht. Intuitiv würde ich sagen, in anderen Regionen dieser Welt machen das Völker oder Menschen auch intuitiv richtig mit den essentiellen Aminosäuren. Das sind zum Beispiel Kombinationen in Südamerika wie Bohnen und Mais oder in Asien wie Sojabohnen und Reis. Mhm. Und das sind alles, sage ich mal, intuitiv richtig und vollwertige Nahrungskombinationen, die für die eine vollwertige Ernährung quasi garantieren und das auch ganz ohne Fleisch.
Ja, wir heißen also für alle die Menschen, die jetzt in Richtung vegetarisch-vegan gehen, ist die Linse ein ganz elementar wichtiges Produkt oder ein Gut, um letztendlich auch in Bezug auf Eiweiß dann eine vernünftige Ernährung zu haben. Und insofern ja etwas wahrscheinlich, was auch jetzt dem gerade die Nachfrage einfach auch beschert, weil eben viele Leute weg und von dieser sehr stark auf Fleisch irgendwo betonten Ernährung hin sind. Das heißt, Sie sehen auf jeden Fall für die Linse und auch für ihr, ja, letztendlich für ihr Umfeld mit der Erzeugergemeinschaft da schon eine recht rosige Zukunft, nehme ich an, oder? Das heißt, das kommt Ihnen sehr zu Pass, dass mehr eben Veganer und Vegetarier irgendwo gibt, nehme ich an.
Ja, also das passt irgendwie sehr gut in unsere Vermarktung.
Ja.
Wir wollen auch gerne noch mehr Linsen hier in der Region anbauen und wollen auch gerne noch mehr verkaufen. Die Bauern freut es, wenn sie ihre Fruchtfolge, nennt man das ja, die Folge der verschiedenen Feldfrüchte nacheinander auf dem Acker, wenn man die dann noch erweitern kann um die Linsen, weil das mehr Vielfalt bringt. Also mehr Vielfalt bei den Kulturpflanzen. Linsen bringen aber auch noch Vielfalt bei Wildkräutern und bei wichtigen Blumen für Insekten. Das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Was jetzt bei den Linsen in der Ernährung, da komme ich nochmal kurz drauf zurück, auch sehr wichtig ist und gut zu wissen ist, also es ist nicht nur das pflanzliche Eiweiß, was natürlich schon der große Punkt ist. Es sind auch Mineralstoffe, die in Linsen drinstecken, wie Eisen. Das ist zu einem großen, mit hohen Werten in Linsen drin. Dann ist es auch noch, hat es noch ein paar Stoffe drin. Das ist dieses, ich will es jetzt nicht falsch sagen, Lysin, nee, ich lasse das lieber, weil da bin ich nicht so der Fachmann, wenn es in die Ernährungsmedizin geht. Ja. Aber da sind noch einige Stoffe drin, die praktisch gesundheitsfördernd sind, wenn man sie braucht. Deswegen da einfach mal die Analysen anschauen. Es ist wirklich eine gesunde Sache.
Mhm. Ja, wenn man es gerade im Hintergrund hier irgendwie hört, das ist eine Taube, die uns hier draußen da gerade ein bisschen hier ins Mikro irgendwo auch zwitschert, also nicht wundern, was hier so tut, eine Taube ist es. Ja, also auf jeden Fall, die Linsen sind an der Stelle wichtig, haben wir gelernt, und die Linsen, jetzt wollen wir nochmal gucken, also die Linsen gibt's im Mehl, in Nudeln, als Linsen so, also in verschiedenen in Verarbeitungs- und Anbieteformen sozusagen auf jeden Fall, ne?
Ja, wir Schwaben kennen ja die Linsen hauptsächlich im Gericht Linse und Spätzle. Das ist aber, finde ich, nicht die einzige Verwendung, für die man Linsen nehmen kann. Das gibt noch viele, viele andere Gerichte, die sich aus Linsen machen lassen.
Ja.
Ich versuche mal ein paar einfach in den Ring zu werfen, zu erwähnen. Wir mahlen zum Beispiel auch Linsen zu Mehl und daraus lassen sich dann Sachen machen wie Falafel aus Linsenmehl. Es wird ja im Orient Falafel aus Kichererbsenmehl gemacht. Und das Gleiche lässt sich auch in ähnlicher Art aus Linsen machen. Das kann dann so, wir sagen Linsentaler, so im Durchmesser von 5-6 Zentimeter flach in der Pfanne gebraten werden und kann dann praktisch als Beilage oder auch wie in einem Fladenbrot mit Salat und einer Tomate ganz gut gegessen werden. Es ist im Prinzip fast nur Linsenmehl, ein bisschen Salz, ein bisschen Knoblauch und Olivenöl und das ist dann tatsächlich schon alles. Daraus lassen sich ganz leckere Linsentaler machen. Das Linsenmehl machen wir eigentlich seit ein paar Jahren deswegen, weil wir auch Linsennudeln produzieren. Weil aber reine Linsennudeln ja nicht ganz so interessant schmecken, kombinieren wir das noch mit Dinkel von der Schwäbischen Alb. Deswegen gibt es jetzt diese Kombination Linsen-Dinkelnudel. Ja, es gibt noch viele weitere Rezepte. Kann jeder für sich auch nachlesen oder im Internet nochmal nachschauen.
Wollte ich gerade gucken, das ist so vielleicht jetzt, da wir noch eine Minute 30 haben, ganz kurz sagen, wenn man bestimmt auch, können wir auf eine Website verweisen, wo man ein bisschen mehr Infos noch einholen kann, wo man ein bisschen mehr über Sie auch findet?
Doch, wir haben auch eine sehr informative und umfangreiche Internetseite von unserem Betrieb aus. Der zentrale Verarbeitungsbetrieb ist ja in Lauterach und heißt auch bezeichnenderweise Lauteracher Alpfeldfrüchte. Und die Internetseite von uns heißt ganz einfach www.lauteracher.de. Da sind dann auch noch viele Infos rund um den Linsenanbau zu finden und auch zu den anderen Feldfrüchten, die wir anbauen und vertreiben.
Und wer noch speziell Fragen hat, darf sich dann melden. Ich glaube, man kann bei Ihnen sogar Betriebsführung machen, habe ich so von meiner Mutter in dem Fall gehört, die schon mal auf einer Führung mit war. Also es gibt bei Ihnen auf jeden Fall die Möglichkeit, Näheres in Erfahrung zu bringen. Und wer Interesse hat, soll sich dann wahrscheinlich einfach melden, oder?
Genau. Wir haben auch einen schönen Hofladen, der ist auch jetzt offen. Und wenn Corona dann zu Ende geht, kann man auch wieder Führungen bekommen.
Perfekt. Herr Mammel, wir sind tatsächlich schon wieder durch mit der Plattform. Die Zeit verfliegt immer im Fluge. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Das war die Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Biolandwirtschaft in der Region. Speziell haben wir über Linsen gesprochen. Mein Studiogast war Lutz Mammel. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de.